Jetzt spricht Udo Vetter, Lawblog, Anwalt aus Düsseldorf, über das überwachte Netz und Strafverfolgung im Internet. Ja, viel Spaß.
Ja, schönen guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem. Ich denke, für die meisten nach den Partyberichten, die ich so zwischen Türen angehört habe, dürfte es eher auf guten Morgen hinauslaufen. Kurz vor der Mittagspause, also kleine Kraftanstrengung, das überwachte Netz, Verfolgung von Straftaten im Internet. Vor 7 oder 8 Jahren, da gab es das Internet schon, wie manche von Ihnen wissen und sich gut erinnern, da hat mich mal der Anruf eines Polizeibeamten erreicht, der in einem Betrugsfall wegen eBay ermittelte und der wollte dann irgendwelche Kontoauszüge haben und Ähnliches. Und ich sagte ihm dann, ja gut, kein Problem, ich mail Ihnen die rüber. Die Antwort war, Mail habe ich nicht, Internet auch nicht. Ja? Aber ich ermittle in einem Betrugsfall wegen eBay. Das war der Zustand vor 8 oder 9 Jahren. Damals war das Internet in der Tat noch so eine Art rechtsfreier Raum. Das Stichwort geistert ja überall durch die Medien und durch die Köpfe. Da konnte man vielleicht noch davon sprechen, dass das Internet, die Online-Welt, die virtuelle Welt noch nicht angekommen ist im Bereich der Strafverfolgung. Das kann Ihnen, zumindest was die E-Mail-Adresse angeht, auf die Sie Daten bei der Polizei übermitteln können, heute nicht mehr passieren. Heute hat jeder Polizeibeamte in Deutschland eine E-Mail-Adresse. Manche wissen es nicht, aber das sind die Ausnahmen. Zwischenzeitlich war es übrigens auch so, wenn man sich fragt, wie die Strafverfolgung im Internet läuft, dass alle Polizeibeamten Internet hatten. Selbst vom Schreibtisch in der kleinsten Wache konnte man damals online gehen. Zwischenzeitlich. Aber auch diese Zeiten sind schon wieder vorbei, denn zu viele Beamte haben, und da tun sie sich mit der freien Wirtschaft, Universitäten, Studentenwohnheimen nichts, ihre Dienstzeit dazu genutzt, ihre Zweitexistenz im Second Life auszuüben, zu chatten oder je nach Geschlecht Männerseiten aufzusuchen oder eben, es gibt ja auch viele Polizeibeamtinnen, Freundin.de und Brigitte.de und Ähnliches. Die Beamten haben dann nicht verstanden, dass ihre Dienstherren ärgerlich geworden sind, so wie wir das ja aus der freien Wirtschaft auch kennen, denn die Männerseiten haben sie ja nur besucht, um zu kontrollieren, dass da wirklich auch dort keine illegalen Inhalte drauf sind. Ja. Also da war dann wieder sozusagen großer Trouble und die Zeiten, wo jeder Polizeibeamte Internet hatte, sind vorbei. Jetzt heißt es inzwischen wieder, wegen der Männerseiten, Intranet ja, Internet nein. Die Bundespolizei zum Beispiel hat, was schon bemerkenswert ist, zum Beispiel eine externe Firma beauftragt, die eine komplette Vorratsdatenspeicherung für ihr eigenes Haus betreibt. Da muss jeder Bundespolizist muss unterschreiben, dass er zur Kenntnis genommen hat, dass, sofern er überhaupt noch einen Internetanschluss hat und nicht nur einen Intranetanschluss, alle URLs, die er ansurft, mit kompletter Adresse, Zeit, Datum und Verweildauer aufgezeichnet werden. Ich weiß das, weil ich einen Bundespolizisten vertrete, der das nicht so ganz ernst genommen hat oder nicht gelesen hat, was er da unterschreibt, dass es da eine VDS im Hause gibt, war ihm also nicht bekannt. Ja. Jetzt hat er das Disziplinarverfahren am Hals mit Gehaltskürzung, weil er halt auf die Seiten, auf die er nicht sollte, draufgegangen ist. Es ging weniger um Zollvergehen und vielmehr um schöne Frauen und Ähnliches. Naja, kann alles passieren. Auf jeden Fall die Situation jetzt ist, was die Strafverfolgung seitens der Polizei angeht, die wir von der Basis kennen, die also für die kleine, mittlere, aber auch schwere Kriminalität zuständig ist, ist, dass Polizisten nicht mehr unbedingt einen eigenen Internetanschluss haben. Das bedeutet aber auch wirklich, sie können auch nicht auf irgendwelche, sagen wir mal, allgemein akzeptablen Seiten wie Spiegel.de oder Welt.de oder sowas, sondern die sind wirklich ins Intranet versperrt. Beispiel Hamburg, ja. Dort konnte man vor einigen Monaten in der Zeitung lesen, dass sich die 1450 Kriminalpolizisten in der Hansestadt insgesamt 50 Computer mit Internetzugang teilen. Das bedeutet also, die müssen dann sich anmelden, in eine Liste eintragen und Schlange stehen, wenn sie denn im Internet in Kriminalfällen recherchieren wollen. Offiziell, laut Senatsverwaltung, Sicherheitsbedenken, deswegen können wir den Kriminalpolizisten in unserer Stadt keinen Zugang gewähren, weil die könnten ja irgendwelche Viren einschleppen oder Ähnliches. Inoffiziell natürlich das, was ich gerade gesagt habe, es geht zu viel Zeit drauf mit unnützen Zeitfab. Ich persönlich weiß jetzt nicht genau, wo der Unterschied liegen soll. Früher, wenn ich mal auf Polizeiwachen oder ins Polizeipräsidium gegangen bin und sozusagen einfach mal angeklopft habe, da verschwanden die Kickerhefte eilig im Schreibtisch. Und heute ist es eben der hektische Mausklick, ja? Der allerdings dann nur noch den höheren Chargen vorbehalten ist. Wichtig ist aber, dass Sie sehen, das Internet ist bei den Strafverfolgern angekommen. Sie haben darauf Zugriff, Sie können reingehen und Sie können auch ermitteln. In dem Bericht des Hamburger Abendblatts wird also auch ein Beamter zitiert, der dann vehement darauf dringt, dass man doch wieder mehr Internetzugänge für die Kripo-Kollegen schafft. Der sagt, der 43-jährige Kripo-Beamte und seine 20 Kollegen müssen jeden Tag ins Internet über Sozialnetzwerke wie SchülerVZ, StudiVZ oder Facebook erfahren die Beamten viel darüber, mit wem Tatverdächtige in Verbindung stehen. Hier bekommen sie Informationen, die es in den Systemen der Polizei nicht gibt. Das ist in der Tat ein Punkt. Früher gingen Beamte nach Straftaten von Tür zu Tür. Heute suchen sie auf sozialen Netzwerken nach persönlichen Informationen, nachdem sie sich also für den Internetzugang angemeldet und dann nach absehbarer Zeit auch mal ans Internet durften. Beispiel, ich habe ein Beispiel mal erlebt, neulich eine böse Schlägerei unter Jugendlichen in Neuss. Da ging es also um gefährliche Körperverletzung am Rande einer Veranstaltung. Tatverdächtige, Zeugen und so weiter, war alles unklar. Es gab nur sehr vage Aussagen, aber halt relativ viele schwer Verletzte. Da haben die Beamten recht gut ermittelt, der Kripo in Neuss. Die haben dann über StudiVZ und Facebook die unvermeidlichen Partyfotos und Ausflugsfotos der jungen Leute studiert und dann die Zeugen, die sie haben, mit diesen Fotos konfrontiert. Die haben dann also in der Tat ein bisschen kombiniert und dann gesagt, komm mal her, du bist Zeuge in dieser Schlägerei, laut diesem Foto hast du den schon mal gesehen oder was, mit dem auf einer Party, wer ist das? Ja? Das erforderte einigen Aufwand, führte dann aber dazu, dass in der Tat also Tatverdächtige ermittelt werden konnten namentlich und dass, nächster Schritt, auch entsprechende Zeugen in die Pflicht genommen werden konnten, gegen diese Tatverdächtigen oder für diese Tatverdächtigen eine Aussage zu machen. Also kurzes Zwischenfazit, wer in sozialen Netzwerken Daten angibt, muss zumindest damit rechnen, dass die nicht in irgendwelchen Datenbanken landen und so weiter und an die Werbeindustrie weitergegeben werden, sondern er muss auch damit rechnen, dass Polizeibehörden, Ermittlungsbehörden von diesen Daten Kenntnis nehmen und diese zu Fahndungsmaßnahmen zum Beispiel nutzen. Also ich habe das mit den Partyfotos bis zu diesem Fall in Neuss immer für ein Klischee gehalten, aber das hat recht gut geklappt, weil wenn da ein 19-jähriger Student oder Schüler sitzt und von den Polizisten gefragt wird, hör mal zu, du sitzt da mit dem und dem, ja, auf diesem roten Sofa, ihr habt da die Wodka-Gläser in der Hand und prostet in die Kamera und du willst mir jetzt erzählen, du hast ihn nie gesehen. Ja? Ich meine, wenn ich ihn vertreten hätte, dann hätte er ihn auch nach wie vor nicht gesehen in seinem Leben, aber das ist eine unangenehme Situation, wenn man da als Zeuge bei der Polizei sitzt und es dann gerade noch um so Sachen geht, wenn man einem gesagt wird, du hast ja die Wahl, ob du Beschuldigter oder Zeuge bleiben, Beschuldigter werden willst oder Zeuge bleiben möchtest. Ja, das ist dann so die Aussage. Gut, was macht die Polizei nun im Internet? Wir müssen da verschiedene Ansatzpunkte für polizeiliche Ermittlungen unterscheiden. Einmal gibt es die sogenannte anlassunabhängige Überwachung. Das ist sozusagen das Pendant zur Polizeistreife auf der Straße, die man ja leider, muss ich sagen, immer weniger sieht. Ja, umso mehr Videokameras man sieht, desto weniger wirkliche Polizisten sieht man im Real Life. Und wenn, dann sind sie ja in der Regel zur Pommesbude unterwegs, zumindest bei uns in Düsseldorf. Die anlassunabhängige Überwachung ist angesiedelt bei den beim Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern. Das ist sozusagen eine Art Traumjob, da gibt es für Hacker und Internetsüchtige, da gibt es also eigene Abteilungen, wo man schichtweise dann durchs Internet surft. Allerdings habe ich mir sagen lassen, dass der Job nicht ganz so reizvoll ist, wie er sich anhören mag, denn die anlassunabhängige Internetkontrolle der Landeskriminalämter und des Bundeskriminalamtes konzentriert sich im Wesentlichen auf Tauschbörsen und das Usenet. Und dort wird entsprechend der politischen Stimmungslage auch, und weil es halt der einfachste Ansatzpunkt ist, nach dem so ziemlich einzigen, wirklich ohne weiteres strafbaren Material im Internet gesucht, nämlich der Kinderpornografie. Es gibt dann auch immer wieder Zufallsfunde von gewaltverherrlichten Schriften und sowas. Aber Sie können davon ausgehen, dass die anlassunabhängige Internetkontrolle zum Beispiel sich eher nicht in Chaträumen und so weiter rumtreibt, wenn das sind das nur Einzelfälle. Für die Tauschbörsen allerdings muss man wissen, dass da auch Scan-Software angewendet wird. Das heißt also, Sie kennen das von der Musikindustrie, die ja Tauschbörsennutzer gerne abmahnt. Da gibt es Software dafür, die ist auch bei der Polizei im Einsatz, wo man also Torrents, Download-Links und Ähnliches scannt nach diesen Hash-Werten und so weiter, um eben festzustellen, dass ob irgendwelche inkriminierten Materialien runtergeladen werden. Und es gibt auch, das finde ich eigentlich bedauerlich, verstärkt sogenannte Honeypots. Da wird Folgendes gemacht. Es wird also zum Beispiel festgestellt, dass der User, wie wollen wir nennen, Billy, im Usenet irgendwelche strafbaren Dateien anbietet, dann wird dessen Account gesperrt und von einem Landeskriminalamt oder dem Bundeskriminalamt übernommen und die inkriminierte Datei wird mit anderen Inhalten versehen. Allerdings, also kurz gesagt, der Kinderpornofilm wird rausgenommen und irgendwie ein Song von Madonna oder sowas reingesetzt. Das kann derjenige, der ihn runterlädt, ja vorher nicht erkennen. Und das bleibt dann 2 oder 3 Monate im Netz und alle sozusagen, die in die Honigfalle tappen, sind dann erstmal, stehen unter dem Anfangsverdacht, eben Bezieher von Kinderpornografie zu sein und haben Konsequenzen zu fürchten, über die wir dann gleich nochmal sprechen wollen. Diese Honeypots gibt es, ich halte das für rechtlich höchst bedenklich. Ich habe da auch 2 Verfahren laufen, in denen dann also auch Verwertungsverbote geltend gemacht werden, weil es kann eigentlich nicht sein, dass sich der aus meiner Sicht nicht sein, dass sich der Staat da als quasi Dealer betätigt und Leute in solche Fallen lockt. Wobei man ja wissen muss, dass der Name einer Datei, ja, und kommen da auch solche Worte wie Lolita oder Ähnliches vor, an sich ja erstmal nicht strafbar ist, sondern strafbar ist nur der Inhalt. Das heißt, da wird ein höchst vager Anfangsverdacht konstruiert. Sie können ja zum Beispiel auch mit gewissen technischen Tricks Ihre URLs maskieren und in Wirklichkeit werden da andere Namen vergeben, was zu der Folge führen kann, eben dass völlig Unschuldige, die da vielleicht nur einmal draufklicken oder das vielleicht sogar über solche automatisierten Abgrassysteme alles runterladen, was es gibt, da unter falschen Verdacht geraten. Aber gut, es passiert, das muss man wissen. Neu war für mich jetzt, dass offensichtlich die Berliner Polizei plant, verdeckte Ermittler im Internet nicht nur einzusetzen, sondern die zum Beispiel auch Weblogs gründen zu lassen. Hintergrund ist die mögliche beabsichtigte Unterwanderung der linksmilitanten Szene, also Stichwort die Leute, die da die Autos anzünden und die Bundeswehrfahrzeuge. Ich stelle mir das sehr interessant vor. Die sollen dann also Blogs gründen, fleißig bloggen oder twittern und dann mit den möglichen Verdächtigen in Kontakt kommen und gucken, dass sie dann also rausfinden, wer hinter den oder wer die Bösen in wirklich im Real Life sind. Ich stelle mir das sehr witzig vor, wenn dann so Beamtensprech den Szene-Talk trifft, ja. Also, so nach, da steht dann da im Kommentar so, hey Alter, geh mal Autos abfackeln, ne? Hochachtungsvoll dein Buddy Josef, genannt Easy Schmitz, ja. Woran erkennt man den Polizeibeamten, ja. Aber andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass das jetzt, wenn es da Etats für gibt, eine gute Einkommensquelle für Beratungsmandate szenekundiger Blogger ist, die können dann endlich ihre Blogs monetarisieren und kriegen vielleicht sogar mehr Geld als durch so einen Flatter-Button oder was auch immer. Ja? Gut, das ist also so das, wo die Polizei von sich aus tätig wird. Ich rede jetzt nicht über die organisierte Kriminalität. Falls Mitglieder der organisierten Kriminalität anwesend sind, stehe ich auch natürlich nach der Veranstaltung gerne zur Verfügung. Das sind immer meine Lieblingsmandate, ja, man muss ja von irgendwas leben. Ja? Aber andere Ansatzpunkte für die Polizei: tätig werden nach Strafanzeigen. Das bedeutet, wir haben vielfältige Möglichkeiten, wie ein Polizist oder ein Staatsanwalt dazu gestoßen werden kann, Ermittlungen aufzunehmen. Sehr beliebt heutzutage, und da kommen die Massen der internetbezogenen Anzeigen her, sind die Internetwachen. Das ist sozusagen die Beta-Version des Notrufsknopfs im Browser. Ja? Internetwachen gibt es überall, können Sie einfach unter eigenem Namen oder gefakten Namen irgendwelche wildfremden Leute, wie Sie möchten, beschuldigen. Es muss nicht richtig sein, führt aber immer wieder zu irgendwelchen Einsätzen. Ja? Natürlich dann auch normale Anschreiben durch die Bürger an die Wachen oder an die Staatsanwaltschaften, die bekannte Strafanzeige. Wen ich besonders hasse, ist die Firma Jugendschutznetz, ja, eine quasi öffentliche Institution. Das sind die Saubermänner im Netz oder Sauberfrauen meistens, also es unterschreiben meistens irgendwelche, nichts natürlich gegen das weibliche Geschlecht, aber die Zahl der Regierungsrätinnen mit Doppelnamen ist da also sehr stark überrepräsentiert. Es geht da nicht um illegale Inhalte, sondern es geht sozusagen um Grenzbereiche. Ja? Hat jemand auf seinem Blog etwas Nacktes veröffentlicht? Ja? Sind da vielleicht sogar primäre Geschlechtsteile zu sehen? Ja? Die Jugendschutznet hat ein Talent darin, zum Beispiel Kunst in Pornografie umzudeuten. Ja? Dann kriegen Sie dann als Blogbetreiber oder internetaffiner Mensch, wenn Sie irgendwelche Inhalte anbieten, kriegen Sie Schreiben nach dem Motto: Wir kontrollieren im Auftrage der deutschen Länder und Regierungen, also mit unseren Steuergeldern, das Internet auf jugendgefährdende Inhalte und haben festgestellt, dass Ihre Seite jugendgefährdende Inhalte enthält. Grundsätzlich, zumindest in den Schreiben, die ich kenne, wird nicht erklärt, warum der Inhalt jugendgefährdend sein soll und aus welcher Rechtsgrundlage er als jugendgefährdend eingestuft wird. Aber es wird immer fleißig gedroht, man soll das rausnehmen und löschen und so weiter. Ich hatte mal einen schönen Fall, ein Mandant von mir, der hat so eine Filmseite, der hatte dann einen Film, der heißt August Mordum Underground. Ich weiß nicht, wer den kennt. Wer kennt den? Wer outet sich freiwillig? Keiner. Ist ein kanadischer Film und ist nicht ohne Grund in die Top 10 der abscheulichsten Machwerke aller Zeiten gewählt worden von einem amerikanischen Filmblog. Hat einen Ausschnitt von gepostet, 5 Minuten. Die zuständige Polizeibehörde, die durch Jugendschutznet darauf aufmerksam geworden ist, die dachte zuerst, sie hätten erstmal einen Urheber eines Splatter, Snuff-Movies erwischt, ja, weil die haben also, das ist auch schwierig zu erkennen, so gut ist der Film gemacht, die haben also gedacht, da werden also wirklich Menschen in der Badewanne gemeuchelt und Babys geköpft und alles Mögliche. Naja, das führte dann also dazu, dass dann in der Tat also wegen Veröffentlichung gewaltverherrlichter Schriften ermittelt worden ist, mit Hausdurchsuchungen, allem drum und dran und ganz grauenhaft im Prinzip, weil es dauerte also endlos lange, die davon zu überzeugen, dass mein Mandant nicht irgendwo einen Folterkeller betreibt, sondern dass dieses Werk, wenn auch in FSK 18 geschnittener Version, auch bei Amazon.de erhältlich ist. Ja. Und naja, war alles nicht so lustig, aber Sie sehen daran, also schon da können Sie dann Ärger bekommen, weil dann Leute im Internet patrouillieren, so wie Jugendschutznet. Das Ganze endete übrigens damit, dass ich mit der Richterin, weil der Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz war da, ja, wenn Sie also so einen FSK 18 Film oder einen, der überhaupt keine Altersfreigabe hat, einfach auf Ihrem Blog posten und sei es jetzt so ein 5-minütiger Ausschnitt, dann kann das als gewaltverherrlichende Schrift eingestuft werden. Spielt also keine Rolle, ob das vielleicht irgendwo gegen Personalausweis oder so erhältlich ist, weil eben keine Jugendschutzvorkehrungen getroffen worden sind. Die zuständige Richterin weigerte sich dann den Film überhaupt, also sie hatte eine CD davon bekommen, überhaupt den Ausschnitt anzusehen, und wir haben dann gesagt, wir stellen die Diskussion über die Kunstfreiheit und Ähnliches zurück, und mein Mandant hat dann, soweit ich mich erinnere, eine ganz kleine Auflage an eine gemeinnützige Organisation geleistet, wobei ich nur Wert darauf gelegt habe, dass es nicht Jugendschutznet ist. Ja. Gut. Welche Ansatzpunkte hat der Beamte, der ermittelt im Regelfall? Der hat die IP-Adresse. Die IP-Adresse des Internetanschlusses bleibt der Anknüpfungspunkt Nummer 1, auch nach Wegfall der Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung, das wissen Sie, ist derzeit abgeschafft. Ich finde es gut, die meisten von hier wahrscheinlich auch. Die hatte allerdings, das muss man sagen, in der Fassung, wie sie zum Beispiel durch das Bundesverfassungsgericht dann festgelegt worden ist, für 90% der Kriminalität theoretisch erstmal keine Bedeutung mehr, weil 90% der Straftaten, über die wir reden, waren Betrug, Verleumdung, Beleidigung, Stalking im Internet und ähnliche Dinge, sind keine schwere Kriminalität. Die Daten durften ja dann nur noch für schwere Kriminalität verwendet werden. Nach Untersuchung war es allerdings so, das will ich kurz einschieben, dass mindestens 50% der Anfragen falsch gewesen sind. Also es gab keine Kontrollinstanz, die überprüft hat, wenn Polizeidienststellen bei den Providern angefragt haben, ob die Voraussetzungen wirklich gegeben sind, dass es sich tatsächlich um schwere Kriminalität oder Gefahr für Leib oder Leben handelt. Von der Zahl der Anfragen her hätte Deutschland in der Zeit, wo die Anfragen zulässig waren, in einem Meer von Gewalt und Anarchie versinken müssen. Ja, so viel schwere Kriminalität, da könnten Sie hier nicht jetzt da draußen im Park spazieren gehen, ohne totgeschlagen zu werden. Das zeigt aber eines, meine ich, und deswegen möchte ich das auch erwähnen. Wenn solche Datensammlungen existieren, dann entstehen A, Begehrlichkeiten und B, es entstehen immer Wege, diese Begehrlichkeiten zu umgehen. Ja? Da gab es dann also schnell in den zuständigen Polizeidienststellen den Textbaustein, wir ermitteln in einer Sache gegen Herrn Josef Müller sowieso, es handelt sich um einen Fall schwerer Kriminalität, außerdem besteht wahrscheinlich Gefahr für Leib und Leben, Punkt. Ja? Da haben dann die meisten Provider gesagt, ja, ist, wenn die Polizei uns das sagt, dann müssen wir das glauben. Ja? Später stellte sich dann heraus, da hat jemand im Weblog-Kommentar jemand anderen beleidigt, ja, und der hat dann Strafanzeige gestattet. Ja? Also schwere Kriminalität in Anführungsstrichen. Zurück zur IP-Adresse. Die IP-Adresse ist nicht an Personen geknüpft, das wissen Sie alle, sondern an den Internetanschluss. Das bedeutet bei strafprozessualen Maßnahmen, dass eben die strafprozessuale Maßnahme sich nicht in erster Linie oder unmittelbar gegen den möglichen Täter richtet, sondern gegen den Inhaber des Anschlusses. Also manchmal vielleicht keine schlechte Idee, wenn Sie in dem Bereich tätig sind oder vielleicht sowas fürchten, den Internetanschluss auf die Großmutter laufen zu lassen. Ja? Ich habe also einen Fall, bei Firmen ist das ja auch so, ja? Also wenn Inhaber des Anschlusses die Siemens AG ist, dann wird die Durchsuchung in ganz Deutschland doch recht aufwendig. Ja? Allerdings darf man das eben auch nicht unterschätzen. Wenn man Inhaber eines Internetanschlusses ist, dann besteht immer die Gefahr, dass man einer Durchsuchungsmaßnahme ausgesetzt ist. Aber in harmlosen Fällen, wenn Polizei oder zumindest Staatsanwalt ein bisschen mitdenken, wird auch immer der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet werden. Nach meiner Erfahrung ist es leider so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand mitdenkt oder das Wort Verhältnismäßigkeit in den Sinn kommt, ist leider viel zu gering ausgeprägt. Ich will es jetzt nicht drastischer ausdrücken, weil der Vortrag ja wohl mitgeschnitten wird. Ja? Es gibt viel zu viele Fälle, wo der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz einfach außer Acht bleibt. Allerdings kann ich sagen, wer einen Anruf von der Kripo erhält, ja, wir ermitteln da gegen den Inhaber des Internetanschlusses, der ja Sie sind, wegen eBay-Betrug, wegen Beleidigung, wegen was auch immer, oder wer gar so eine Vorladung bekommt, dass er sich übernächste Woche auf der Polizeiwache zur Vernehmung einfinden soll, zum Folgen ist er übrigens nicht verpflichtet, bei dem sollte erstmal dann Entwarnung angesagt sein. Es kommt nur in äußerst geringen Fällen vor, ja, es kommt vor, aber es kommt fast nie vor, dass, wenn man vorgewarnt worden ist, die Hausdurchsuchung dann noch hinterherkommt. Ja. Also immer, wenn Sie vorgeladen werden oder einen Anruf von der Polizei bekommen, können Sie erstmal beruhigt sein, dann wird erstmal um 6 Uhr oder um 5.30 Uhr morgens bei Ihnen niemand klingeln und nach Ihrer Hardware fragen. Leider ist es so, dass in den weitaus meisten Fällen, ich habe das angedeutet, die Hausdurchsuchung das Mittel der ersten Wahl ist. Man kann natürlich immer lange darüber streiten, ob die IP-Adresse als solche überhaupt für einen Anfangsverdacht reicht. Ja, in Zeiten von WLAN, in Zeiten, wo es ja noch intakte Familien gibt, wo Kinder im Haus sind, teilweise erwachsene Kinder, wo es Wohngemeinschaften gibt und Ähnliches. Aber das ist gängige Praxis. Der Anschlussinhaber ist notgedrungen, weil eben die IP-Adresse der einzige Anknüpfungspunkt ist, der Adressat der strafprozessualen Maßnahme. Eine Hausdurchsuchung ist keine Ausnahme, sondern die Regel. Das heißt, wer also selber Dinge macht, die zweifelhaft sind, die ihm vielleicht des Verdachts einer Straftat aussetzen können. Ich rede jetzt auch von so harmlosen Dingen, wie dass sich jemand über ihre Internetpostings auf den Schlips getreten fühlt oder sie irgendwelchen anderen Quatsch gemacht haben, der vergleichbar ist vielleicht mit einem Ladendiebstahl oder Ähnliches. Da müssen Sie damit rechnen, dass die Hausdurchsuchung kommt. Und die Hausdurchsuchung ist, das muss man klipp und klar sagen, existenzbedrohend in sozialer und beruflicher Hinsicht. Ja? In der Familie ist es natürlich super toll, wenn morgens um 6.30 Uhr die Kinder gerade auf dem Weg zur Schule sind. Die Ehefrau ist genervt und der Polizeibeamte erklärt in epischer Breite den Grund der Hausdurchsuchung, nämlich, ja, wir haben den Verdacht, dass sie Kinderpornografie konsumieren. Ja? Der Verdacht bestätigt sich in den weitaus meisten Fällen nicht, gerade wo die Tauschbörsen überwacht werden, weil da die Fehlerquellen zu groß sind. Ich hatte mal, nur damit Sie das plastisch vor Augen sehen, einen Professor an einer Hochschule in Nordrhein-Westfalen, bei dem ist genau das passiert. Da stand morgens um 7.30 Uhr die Kripo und die Beamten waren also nicht so wahnsinnig dezent und haben erstmal die Ehefrau zur Seite genommen, um die vor diesem schrecklichen Menschen zu warnen. Haben also Notebooks eingesackt, sind an den Arbeitsplatz gefahren. Also es war ein kleines Institut einer Universität. Stellen Sie sich mal vor, das wäre die Dresdner Bank gewesen oder so. Ja. Da wäre die fristlose Kündigung, hätte keine 2 Stunden gedauert. So konnte man das alles noch hinkriegen. Das Interessante daran ist, dass Sie sehen, nicht jede Hausdurchsuchung führt auch zum Erfolg. Beharrliche Recherchen, auch des Mandanten, der hat da richtig Druck gemacht, weil er sich wirklich unschuldig fühlte, haben dann ergeben, dass ein großer Provider, der mit A anfängt, beim Abschreiben der IP-Adressen aufgrund des Ermittlungsersuchens des Bundeskriminalamtes einen Zahlendreher eingebaut hat. Ja? Da bei dem großen Provider, der mit A anfängt, war das zu der damaligen Zeit, das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, so üblich, dass dann irgendwelche Hilfskräfte dann die Daten, Bestandsdaten mit den IP-Adressendaten, also Verbindungsdaten zusammengeführt haben und dann vom Monitor das in so eine Liste eingetragen haben. Und da hat er einfach statt 5665 in die IP-Adresse oder in die Kundennummer reingeschrieben und es war jemand ganz anders gemeint. Ja? Das wurde dann aufgrund dieses Falles geändert und das hat sich der Provider, der mit A anfängt, nicht nur eine große Entschuldigung kosten lassen, sondern auch einen größeren Geldbetrag als Entschädigung. Ja? Deswegen kann ich jetzt eben nicht mehr sagen, als dass der Provider mit A anfängt. Ja? Weil wir haben ja Vertraulichkeit vereinbart. Aber Sie sehen, man kann auch unschuldig reinkommen. Stellen Sie sich mal vor, Die Ehefrau wäre eher von der temperamentvollen Sorte oder dieser Provider wäre so fies gewesen und hätte das vielleicht auch anwaltlich beraten, alles ganz geschmeidig abgeblockt und überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Dass das ja rausgekommen ist, war ja sozusagen dann das Verdienst des dortigen Datenschutzbeauftragten, der fairerweise wohl wirklich gesagt hat, so kann unser System nicht fortgeführt werden. Also das ist jetzt automatisiert worden und außerdem ist ein sogenanntes Vier-Augen-Prinzip eingeführt worden. Zumindest sagt der Provider das. Ja. Interessant für Sie, wenn Sie mal Opfer von so einer Durchsuchungsmaßnahme werden sollten, ist vielleicht, dass die weitaus wenigsten Polizisten und auch Staatsanwälte die Frage nach dem Serverstandort auf dem Radar haben. Ja. Also Beispiel, ich habe einen Mandanten, der betrieb ein türkischsprachiges Forum, in dem angeblich Links zu illegalen Filmdownloads verbreitet worden sind. Das war Gegenstand einer anonymen Anzeige. Es war ganz interessant, türkischsprachiges Forum. Die Duisburger Polizei hat dann versucht, sich in das Forum einzulocken, ja, unter dem Nutzernamen Hans Wurst. Da das nicht gelang, besteht auch eine Möglichkeit, dass der Polizist wirklich so hieß. Ich weiß es nicht. Aber hatte nicht, die sind nicht auf die Idee gekommen, einen der 1000 türkischstämmigen Kollegen zu fragen, ja, sondern die haben das dann sozusagen ohne Fremdsprachkenntnisse versucht, haben es nicht geschafft. Dann haben sie gesagt, ja gut, wenn wir uns nicht einloggen können, dann beantragen wir eben eine Hausdurchsuchung. Ja. Hat ein bayerisches Gericht, mein Mandant wohnt in Bayern, hat das dann auch genehmigt, tadellos. Wurde später dann von dem Bundesverfassungsgericht aufgehoben. Da gibt es auch eine Entscheidung zu, dass das alles rechtswidrig war. Das Interessante ist natürlich nur, die kamen dann also morgens eben wieder auch um 7 Uhr, der wollte gerade zur Arbeit gehen, standen sie da im Arbeitszimmer und gesagt, ja, wo ist denn der Server, auf dem die Filme liegen? Und dann sagt mein Mandant, schlau ist er, da, ne, zeigt auf den Desktop unter seinem Schreibtisch, ja. Und dann sagt der Polizeibeamte, das hat er mir wirklich erzählt, boah, da sind die Filme drin, die alle zu rapidshare.com führen. Ja? Also, es ist wirklich so traurig, die haben gedacht, also in diesem kleinen Kasten sind all die Filme drin und dieser kleine Kasten ist rapidshare.com, ja, also. Kleines doppeltes Missverständnis, wobei sie natürlich bei Strato in Berlin oder so, wo er für 9,99 Euro dann sein Forum gehostet hat, mehr hätten finden können. Also externe Server sind nicht im Visier. Ja? Aber sie sind immer, die Hausdurchsuchung ist immer das Mittel erster Wahl. Der drastischste Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, den ich letztes Jahr hatte, in letzter Zeit hatte es ein älteres Ehepaar, das betreibt ein WLAN, um mit den Enkeln, der Sohn arbeitet inzwischen in China, skypen zu können. Also die machen Videotelefonie. Ne? Das ist eine schöne Sache. Aber das WLAN war möglicherweise ungesichert oder schlecht gesichert. Auf jeden Fall wurden über diese IP-Adresse Gutscheincodes auf eBay vertickt zum stolzen Preis von 60 bis 80 Euro. Ja. Den Polizeibeamten, die dann mit dem Durchsuchungsbefehl anrückten, den muss man zugutehalten, dass sie selber sofort gemerkt haben, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass hier diese Straftat, ja, ob man streiten, mittlere, schwere Kriminalität, ich würde der Polizei natürlich eher schwere Kriminalität, 60 bis 80 Euro Schaden, dass diese Straftat eher nicht zu einem Haushalt passt, wo der Admin vielleicht mal im Rentner-VZ unterwegs ist oder einen Leserbrief bei Welt Online schreibt. Ja? Also das war schon etwas ungewöhnlich. Also die haben sich dann darauf beschränkt, die Festplatten mitzunehmen. Allerdings dürfen sie nicht damit rechnen, dass die Polizei, wenn sie denn bei Ihnen mal sein sollte, so freundlich ist. Man kann natürlich, wenn Sie eine Haus, also Sie müssen davon ausgehen, dass in der Regel die Polizei alles mitnimmt, was Sie da liegen haben, was wie ein Computer aussieht. Ja? Also wer zum Beispiel ein bisschen weiter denkt, ja? Ich habe es noch nie erlebt, obwohl das ja jetzt doch schon lange Zeit auf der Agenda liegt, dass zum Beispiel ein Festplattenrekorder fürs Fernsehen mitgenommen worden ist. Ja? Oder was auch ungern mitgenommen wird, sind zum Beispiel iPods oder Kameras. Ja? Vor allem, wenn man sagt, ach, da sind nur die Urlaubsfilme von Sylt drauf oder was auch immer. Also ich will jetzt hier keine Beratung betreiben, aber wenn Sie also auf alles verzichten können, was wie ein Computer aussieht, ja, und Ihre Daten zum Beispiel woanders speichern auf etwas, was nicht wie ein Computer aussieht, zum Beispiel so ein Festplattenrekorder oder in kleineren Firmen der Fotokopierer. Ne, wer trägt gern so einen Fotokopierer raus? Ja? Ja. Da können Sie dann aus Ihrer Sicht, Sie sind ja ohnehin unschuldig, gute Erfolge erzielen, weil möglicherweise Ihre wichtigen Daten dann nicht mitgenommen werden. Wenn Sie natürlich schuldig sind, können Sie auch gute Erfolge erzielen, weil dann die Daten halt nicht da sind. Ja? Kurz, wenn Sie mit so einer Maßnahme konfrontiert sind, wichtig, Sie müssen bei so einer Hausdurchsuchung nicht mit dem Beamten reden, das heißt, Sie müssen da keine Stellungnahme zur Sache abgeben, können sich im Prinzip aufs Sofa setzen, im Prinzip können Sie auch weggehen, ja? Obwohl das in der Regel ungern gesehen wird. Sie haben kein Sprechverbot in der Regel, das heißt also, Sie können zum Beispiel Anwalt anrufen, Verwandte anrufen, Freunde anrufen oder wen auch immer Sie möchten. Wichtig aber, keine Herausgabepflicht von Passwörtern. Ja? Das mag es in England inzwischen geben, bei uns gibt es das nicht. Das heißt, kein Polizist, kein Staatsanwalt, kein Richter kann Sie dazu zwingen, an Ort und Stelle und auch später nicht, Passwörter rauszugeben. Ich erlebe das immer wieder, dass da erheblicher Druck ausgeübt wird, denn nachdem sich ja die PCs mittlerweile auf den Polizeiwachen stapeln, die Auswertungszeiten gegen 2 Jahre richten, alle Wachen mit beschlagnahmter und dann nicht zurückgegebener Hardware ausreichend versorgt sind, ist natürlich die Neigung schon mal groß, an Ort und Stelle zu gucken, was ist denn auf der Festplatte überhaupt drauf. Ja? Und dann kommt dann dieses TrueCrypt-Fenster, ja? Und sagt der Beamte, also schon erlebt, da war ich sogar dabei, kann ich mal kurz das Passwort haben? Er sitzt dann da so, ne, im Arbeitszimmer. Nö. Ja, wieso nicht? Ja. Da entspinnt sich dann ein Dialog, da können Sie dann also diverse Fernsehsketche mit füllen. Da können Sie also... Also ich habe das schon erlebt, dass mir ein Polizeibeamter gesagt, Sie wissen ja, dass ich Ihren Mandanten in Ordnungshaft nehmen kann, wenn er das Passwort nicht herausgibt. Ja? Das habe ich dann mit der Frage gekontert, darf ich sicherheitshalber noch mal Ihren Dienstausweis sehen? Ja? Ja, also alles nicht so einfach, wenn man sich nicht auskennt. Der Witz ist halt, Man darf darüber lachen, aber wenn man in der Situation ist, das kann ich Ihnen sagen, ich habe schon Anwälte erlebt, bei denen durchsucht worden ist, so Mietrechtsanwälte, Vertragsrechtsanwälte, wenn sie dann da hinkommen, ja, dann sind sie teilweise, haben sie im Stau gestanden, da hat er schon alle Passwörter rausgerückt und schon mal eine Einlassung zu Protokoll diktiert, ja, und alle Fehler gemacht, die also der Normalbürger nicht begehen sollte, das erleben sie dann bei Anwälten. Wichtig ist, wozu Sie nur verpflichtet sind, zur Passivität. Sie haben natürlich die Möglichkeit, wenn Sie den Stress vermeiden wollen, wenn im Durchsuchungsbeschluss drinsteht, es wird der und der Computer gesucht oder Ähnliches, den herauszugeben. Das ist Ihr gutes Recht. Sie sind allerdings nicht dazu verpflichtet, an Ort und Stelle irgendwelche Angaben zu machen. Wenn Sie dann, das ist immer wieder ein beliebtes Thema, Sie werden dann sozusagen auf die Wache gelockt mit dem Motto, wir müssen ja noch eine erkennungsdienstliche Behandlung machen. Erkennungsdienstliche Behandlung ist wirklich eine der wenigen Sachen, gegen die man sich an Ort und Stelle schlecht wehren kann. Da müssen Sie dann mitgehen, da müssen Sie sich fotografieren lassen, Sie müssen Ihre Größe messen lassen und Sie müssen Ihre Fingerabdrücke abgeben. Ob die später wieder gelöscht werden können, ist eine ganz andere Frage. Wichtig ist nur, und das ist eine ganz neue Entwicklung, in letzter Zeit wird immer mehr versucht, bei dieser erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Wache auch eine Speichelprobe von Ihnen zu bekommen, um sie in der DNS-Kartei des Bundeskriminalamtes zu verewigen. Ja? Das wird mittlerweile dem Bürger als Standardmaßnahme verkauft, so nach dem Motto, ja, ED-Behandlung, spucken Sie hier mal in dieses Töpfchen. Ja? Sie müssen aber wissen, DNS-Probe abgeben, Speichelprobe abgeben, geht nur mit Ihrem schriftlichen Einverständnis. Ja? Das schriftliche Einverständnis wird Ihnen in der Regel, ich sage das wirklich, wie es ist, abgemogelt, wenn Sie dann irgendwelche Papiere später unterschreiben sollen. Ja, so nach dem Motto, haben wir alles erledigt, jetzt brauche ich hier noch ein Autogramm von Ihnen, da ein Autogramm von Ihnen. Dann haben die das schriftliche Einverständnis, ihre DNS-Probe, und mit dem schriftlichen Einverständnis, da können Sie später auch immer noch lange sagen, ja, das habe ich ja erst abgegeben, nachdem, hat alles keinen Sinn, kriegen Sie nie wieder aus der Kartei raus. Also bitte Papiere lesen und insbesondere mit dem eigenen Speichel vorsichtig umgehen und sparsam umgehen, vor allem nicht in irgendwelche Plastiktöpfchen spucken, wenn der Beamte das möchte. Es wird immer mehr versucht und Sie sind, wenn Sie einmal drin sind, schwierig wieder rauszubekommen. Nee, natürlich nicht, weil Ihr schriftliches Einverständnis bedeutet ja nicht nur Ihr Autogramm, sondern Ihr Einverständnis. Das, wenn Sie nicht wollen, dann wollen Sie nicht. Dann muss es ein Richter anordnen und der muss dann erstmal einen begründeten Beschluss schreiben. Ja? Bei der Hausdurchsuchung, nein, Sie müssen nichts unterschreiben. Ich empfehle meinen Mandanten immer, da gibt es ja dieses Durchsuchungsprotokoll, wenn Sie denn was unterschreiben, ist A, genau zu lesen und insbesondere bei den Feldern, ich erhebe Widerspruch gegen die Beschlagnahme und Durchsuchung, Und bei den anderen Feldern, wo Sie also sagen, ich verzichte auf Heranziehung von Zeugen, das in Ihrem Sinne nicht nur anzukreuzen, sondern das auch nochmal dick daneben zu schreiben. Ich habe es also auch schon erlebt, dass dann plötzlich auch auf der anderen Seite ein Kreuzchen war, so nach dem Motto, ja, das ist irgendwie verrutscht oder so. Also immer direkt nicht nur ankreuzen, ich erhebe Widerspruch, sondern direkt noch mit dicken Buchstaben daneben schreiben, Widerspruch, Ausrufezeichen. Aber wie ich gerade sagte, Passivität bedeutet, Sie dürfen zu nichts gezwungen werden und Sie können im Prinzip auch gar nichts machen. Ja? Zur ED-Behandlung werden Sie allerdings in der Regel mit müssen, sonst tragen die Sie dahin. Ja, das ist auch nicht schön. Okay, wichtigste Gegenmaßnahme. Wir haben ja gesehen, WLAN, ja, das ältere Ehepaar ist offen und ähnliches. Wichtigste Gegenmaßnahme ist zu wissen, wenn man im Internet unterwegs ist, kann das jeden treffen, auch wenn man völlig unschuldig ist, vielleicht mit der Sache gar nichts zu tun hat. Und Gegenmaßnahmen treffen. Ich denke, ich sage Ihnen nichts Neues. Die wichtigste Gegenmaßnahme ist die Verschlüsselung des eigenen Datenbestandes vor dem Hintergrund, dass Sie eben Passwörter nicht herausgeben müssen. Ich kriege immer wieder Schreiben, wo verschlüsselte Datenbestände vorliegen. Da wird immer wieder unisono gesagt, ist mit TrueCrypt verschlüsselt, kann mit vertretbarem und vorhandenem Material, also den vorhandenen Computern, auch im Landeskriminalamt, da es sich um ein vernünftiges, also wohl ab 16 Stellen, Passwort handelt, nicht entschlüsselt werden und deswegen wird gebeten, davon abzusehen. Es gibt natürlich dann immer wieder die Frage, ja, und die CIA und der Verfassungsschutz oder der Bundesnachrichtendienst können es vielleicht, aber die werden sich, wenn ich auf den Fall mit den Gutscheincodes für 60 bis 80 Euro zurückkomme, bedanken, wenn die Polizeiwache in Ratingen darum bittet, im Wege der Amtshilfe den Pulacher Behördencomputer für 1,5 Monate in Beschlag zu nehmen. Ja, also das ist nicht realistisch, das passiert auch nicht. Verschlüsselung ist, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, eine Art Bürgerrecht. Das heißt, Sie dürfen das und es darf Ihnen da auch kein Vorwurf draus gemacht werden. Verschlüsselung gilt ja so als was Böses. Ja, da hat ja was zu verbergen und Ähnliches. Solange die verschlüsselten Daten verschlüsselt sind und man nicht weiß, um was es für Daten handelt, dürfen diese Daten nicht zu ihrem Nachteil verwendet werden. Ja? Also man hört dann immer wieder Sprüche, auch bei Hausdurchsuchungen, ja, wenn Sie das Passwort nicht rausgehen, dann gehen wir halt davon aus, dass Sie den wahren Betrug begangen haben. Ja, toll. Ja? Ist nicht so. Kein vernünftiger Richter wird das machen und insbesondere kein Richter am Bundesgerichtshof oder Ähnliches. Man muss halt darauf vorbereitet sein und ich erlebe es halt immer wieder, gerade bei kleineren Firmen, Privatleuten, Selbstständigen, Freiberuflern, dass die das nicht sind. Und mein Tipp ist eigentlich immer, seien Sie auf eine Hausdurchsuchung als erste strafprozessuale Maßnahme vorbereitet und sind Sie so darauf vorbereitet, dass Sie zur Not auf die gesamte Hardware, die Sie haben, eben verzichten können. Das geht natürlich nur durch vernünftige Datensicherung. Es gibt ja mittlerweile gute und auch seriöse Anbieter, die externe Datensicherung betreiben. Da werden also die Daten in Echtzeit verschlüsselt übertragen, sodass man also bei diesem Anbieter eine so virtuelle Festplatte der eigenen Festplatten hat. So haben wir das in unserem Büro auch gelöst. Gott sei Dank sind wir noch nie durchsucht worden, aber irgendwann ist sicher mal das erste Mal. Und das würde dann so eben laufen, dass wir sagen würden, ja gut, bitte nehmen Sie mit, was Sie mitnehmen wollen und dann packen die dann alles ein. Ich würde dann als erstes zu einem anderen Computer rennen, das Passwort für die externe Datensicherung ändern. Dann würde ich wahrscheinlich zu einem großen Elektrodiscounter rennen und die gesamte Hardware, die ich jetzt dringend brauche, neu kaufen und dann sofort wieder online gehen und erstmal meine Festplatte wieder runterspielen, ja? Und dann das Passwort erneut ändern. Und dann sind Sie also innerhalb weniger Stunden in der Lage, weiterzuarbeiten. Kostet ein paar Euro im Monat und ist, denke ich, aus meiner Sicht, wenn man jetzt kein Konzern ist und die entsprechende IT-Sicherheitsabteilung und so weiter beschäftigt, die das ja alles sowieso besser können, die vernünftigste Lösung. Ich denke, das sind die investierten 5 Euro, die man haben kann. Ich habe es also schon erlebt, dass Existenzen im Bach runtergegangen sind, weil Hardware beschlagnahmt worden ist und Freiberufler und Ähnliches einfach überhaupt nicht weiterarbeiten konnten. Da können Sie als Anwalt sich den Mund fusselig reden. Nach einer Woche haben Sie den Staatsanwalt dann auch mürbe gemacht, ja, dass er dann sagt, okay, wir ziehen die Datensicherung vor und so weiter. Aber eine Woche kann ja bei manchen Aufträgen, das wissen Sie alle, schon zu viel sein. Naja, wenn es dann passiert ist und Sie nur noch Ihren Festplattenrecorder zu Hause haben, aber da nicht die wichtigen Daten drauf sind, dann muss man eben gucken, dass man es irgendwie hinbekommt. Nach der Durchsuchung ist es eben so, dass das Verfahren über die Dinge, die wir jetzt reden, also kleine, mittlere Kriminalität mit Internetbezug, in der Regel in ruhigeres Fahrwasser kommt. Ja, da wird dann eben darüber verhandelt, wann die Hardware zurückgegeben wird. Es gibt inzwischen auch sehr kooperative Polizeidienststellen. Ich habe neulich die Erfahrung gemacht, wenn Sie Journalisten vertreten, ja, die für etablierte Medien arbeiten, deren Hardware beschlagnahmt worden ist, ja, und das vorher nicht bekannt war und Sie das mitteilen, dass der Mandant für das und das Medium arbeitet, oder Sie müssen ja gar nicht sagen, dass der möglicherweise dann da ein Dossier oder so darüber veröffentlicht, dann geht das plötzlich sehr schnell. Also es gibt dann immer wieder, manche sind eben gleicher. Ja? Das klappte also relativ schnell. Aber wichtig auch hier, nach wie vor kann ich nur dazu raten, nicht zu irgendwelchen Vernehmungsterminen hingehen, Ladungen Folge leisten. Die Ladungen sehen immer so aus, als müssten Sie dahin. Das ist keineswegs der Fall. Sie müssen als Beschuldigter nicht bei der Polizei erscheinen. Wenn die Polizei Sie abholt und in U-Haft nimmt, dann ist es sowieso zu spät. Aber selbst dann müssen Sie nichts sagen. Nie auf das hören, was die Polizei Ihnen an Ort und Stelle sagt. In der Regel ist das der Spruch, ach, legen Sie doch die Karten auf den Tisch, wir machen heute um 14 Uhr eine schöne Vernehmung. Ja? Dann sagen Sie alles, was Sie Böses gemacht haben oder was Sie zu Ihrer Entlastung vorbringen wollen und dann wird das Verfahren sicher eingestellt oder ich lege bei dem Staatsanwalt ein gutes Wort ein. Ja? Größte Fehler, den man machen kann, A, wird das, was Sie gestehen, an Ihnen hängen bleiben. Ja? Also das heißt, wenn Sie die Karten auf den Tisch gelegt haben, ich sage es mal salopp, dann können Sie später auch den Anwalt sparen, weil dann haben Sie es gestanden und dann ist sozusagen nur noch am Ende bei dem, was rauskommt, zu verhandeln. Oder B, wenn Sie was zu Ihrer Entlastung vorbringen, ja, dann werden Sie merken, dann wird das Schreiben auf der Schreibmaschine, schreibt der Beamte immer langsamer, wenn Sie was zu Ihrer Entlastung vorbringen. Dann guckt er Sie, irgendwann hört er auf und sagt dann irgendwie, das meinen Sie doch jetzt nicht ernst, oder? Ja. Also Entlastungsargumente sind aus Sicht der Ermittlungsbehörden immer Schutzbehauptungen. Ja? Das heißt, wenn Sie in einem frühen Stadium des Verfahrens überhaupt was sagen, können Sie es entweder zugeben, dann hängen Sie auf der Sache fest, oder das, was Sie zu Ihrer Entlastung sagen, wird als Schutzbehauptung abgetan. Sie haben sich also in 99% der Fälle überhaupt nicht geholfen. Nach meiner Erfahrung ist der richtige Zeitpunkt, überhaupt irgendwas mal zu sagen oder irgendwas zuzugeben, entweder wenn Sie mit demjenigen, der schon mal was zu sagen hat, verhandelt haben, nämlich mit dem Staatsanwalt, ja, also die ganzen Kripo-Beamten, die Sie im Fernsehen sehen, hoffentlich nur im Fernsehen, hoffe ich für Sie, die haben nichts zu sagen. Ja, die spielen keine Rolle dafür, was am Ende als Strafe rauskommt. Der Erste, der damit reden kann, ist der Staatsanwalt. Ja. Wenn ein Polizeibeamter, das habe ich schon erlebt, einem Jugendlichen sagt, es ging um sexuellen Missbrauch, er gibt das alles zu, dann wird das Verfahren eingestellt. Ja? Dann ist das A nicht nur fies, sondern auch eine ganz böswillige Täuschung und auch eine Anmaßung von Kompetenzen, die einem Kripo-Beamten überhaupt nicht zusteht. Die Kripo ist Hilfsbehörde der Staatsanwaltschaft und erst der Staatsanwalt kann Ihnen Zusagen machen. Ja? Deswegen, ich verhandle auch nicht mit Polizeibeamten, bin zwar immer nett und zuvorkommt, aber ich verhandle nicht über Strafnachlässe oder Ähnliches mit Polizeibeamten, sondern ich sage, da muss ich mit dem Staatsanwalt drüber sprechen. Ja, wieso? Ja, weil Sie dafür nicht zuständig sind. Wenn ich den nicht im Boot habe, klappt es nicht. Also frühestens im Ermittlungsverfahren, Hausdurchsuchung gelaufen und Ähnliches, Sie oder Ihr Verteidiger redet mit dem Staatsanwalt und dann kann es schon sein, dass man dann sagt, ja gut, also ist irgendwas schlecht gelaufen, ja, und wir räumen das jetzt hier mal ein, dafür wird das Verfahren gegen Zahlung an eine gemeinnützige Organisation eingestellt oder was auch immer. Ja? Oder halt, wenn Sie dann mit dem Staatsanwalt nicht zurande kommen, frühestens beim Gericht. Ja? Wenn das Gericht 3 Hauptverhandlungstermine anberaumt hat, Gott und die Welt als Zeugen geladen hat, 4 Sachverständige sich auf der Bank mit dem Staatsanwalt drücken und es ist kein Platz, ja? Die Sache türmt sich auf, dann ist der richtige Zeitpunkt, mit dem Richter und dem Staatsanwalt zu sprechen, ob man das Verfahren nicht abkürzen kann. Ja, also nach dem Motto, theoretisch könnten wir das ja vielleicht zugeben, wie würde das Gericht, und das ist faktisch wirklich so, es honorieren, wenn das Verfahren hier nicht über mehrere Hauptverhandlungstage geht. Ja? Stichwort der Prozessökonomie. Und das ist der einzige Punkt, mit dem Sie zum Beispiel Richter packen können. Ja? Richter haben viele Termine, müssen viel erledigen, haben Leute in Haft sitzen, dann kommen Sie da mit so einer Internetgeschichte, Warenbetrug bei eBay, was auch immer, Und dann sollen da Zeugen gehört werden. Das ist der erste richtige Punkt, wenn es mit dem Staatsanwalt nicht geklappt hat, dann können Sie sagen, entweder wir ziehen das hier über 10 Hauptverhandlungstage durch und hören uns Gott und die Welt an, ja, dann kommt dann Oma Kasulke aus Dresden, ja, die hat dann eine Heizdecke bestellt oder irgendwie sowas, ja, und erinnert sich an nichts mehr und das dauert. Und da sagt der Richter dann, ja, ja. Sie kriegen da auch nichts geschenkt, sondern das ist der berühmt-berüchtigte Deal. Das heißt, man hat dann als Verteidiger bzw. als Beschuldigter auch erstmals Macht und kann da etwas erreichen, indem man dem die Pistole auf die Brust setzt und sagt, das wird aber eine lange Veranstaltung, wenn wir uns nicht einigen. Ja? Und das ist dann so der Punkt, und das wird häufig auch von Verteidiger übersehen, wo man wirklich was rausholen kann. Ja? Da geht es dann häufig zwischen keine Bewährung und Bewährung, dann geht die Bewährung noch, oder keine Geldstrafe, dafür aber eine Einstellung gegen Auflage. Sie sehen nach meinen Worten hoffentlich, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber die Strafverfolgung ist dort genauso perfekt oder auch nicht perfekt und lückenhaft, wie sie auch im wirklichen Leben ist. Auch im wirklichen Leben, das muss man doch mehr realistisch sehen, wenn man die Klagen über den rechtsfreien Raum Internet hört, auch im wirklichen Leben kommen doch ab und zu mal Ladendiebe, Schläger, Betrüger, kleinere, größere, mittlere Straftäter davon. Wieso soll das im Internet anders sein und wie kann es im Internet anders sein? Ich meine, auch im Internet kann es nur dann anders sein, wenn wir dafür einen großen Preis zahlen, und das ist letztendlich der Rest Freiheit, der uns noch verblieben ist. Ich denke, das kann keiner wollen und hoffe, dass wir vielleicht dann gemeinsam weiter daran arbeiten, dass es bei dem Rest der Freiheit zumindest verbleibt. Danke. Also wir können doch gerne 2 oder 3 Fragen beantworten. Wenn Sie sich versuchen, kurz zu fassen, wenn es zu lang wird, können wir das ja vielleicht danach beantworten. Ich fange mal bei dem Herrn hier an, der das Mikro hat.
Ich habe ja gerade jetzt gesagt, dass wir sowohl in der Kohlenstoffwelt als auch bei der Verfolgung von Internetstraftaten eine gewisse Fehlquote haben. Was mich interessieren würde, ich weiß, als Anwalt können Sie das nicht immer hundertprozentig einsehen oder sowas, aber laut Ihrer groben Schätzung, wie hoch ist denn eigentlich diese Fehlquote?
Sie meinen die Zahl der Falschverurteilungen?
Nee, nicht die Zahl der Falschverurteilungen, sondern die Zahlen der Falschermittlungen, bei denen dann, ich sag mal, wie Sie gerade gesagt haben, eine IP-Adresse gedreht wurde oder bei denen im Endeffekt, ich sag das mal so salopp, nichts dran war.
Also ich kann Ihnen nur sagen, gerade bei den IP-Adressen gibt es unheimlich viele Fehlerquellen und es werden eben viele Leute beschuldigt, die am Ende nichts gemacht haben. Also gerade im Kinderpornosektor ist das ja der Fall, da tauchen IP-Adressen für einen Download auf. Ja? Der begründet aus Sicht der Ermittlungsbehörden einen Anfangsverdacht, da hat jemand auf diesen Download-Link geklickt oder das irgendwie eingegeben. Dieser Klick als solcher beweist erstmal nichts. Die Frage ist dann, was bei der Hausdurchsuchung rauskommt, ob dann wirklich kinderpornografisches Material zum Beispiel gefunden wird. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass in mindestens 50-60% der Fälle bei den Leuten, bei denen durchsucht wird, nichts gefunden wird, sodass man davon ausgehen kann, entweder die haben damit gar nichts zu tun oder die haben es halt gelöscht, weil sie was geahnt haben. Aber die Zahl der Fälle, in denen nichts bei rumkommt, ist groß. Man kann sagen, dass weitaus über 90% aller Ermittlungsverfahren ohne Verurteilung enden. Ja? Das heißt also, die enden, bevor ein Richter ein Urteil schreibt, Einstellung oder Ähnliches. Große Zahl von Ermittlungsverfahren, die zu keinem greifbaren Ergebnis führen. Ja, bitte? Zahlen gibt es aber nicht. Ne? Das
also, ich habe die Frage, wie ist es denn mit der Mitwirkungspflicht so als Admin einer kleinen Firma oder sowas? Also wenn ich nicht direkt Schuldiger bin, aber es kommen eben Leute mit Begehrlichkeiten zu mir. Wie muss ich dann reagieren?
Ja gut, das könnten wir vielleicht im nächsten Jahr mal besprechen. Was ist, wenn ich irgendwo angestellt bin und für fremde Datensysteme zuständig bin? Grundsätzlich ist es immer so, dass wenn bei Firmen zum Beispiel durchsucht wird, sie ein enges Spannungsfeld haben zwischen ihrer Rolle als Zeuge und Beschuldigter. Wenn sie der Admin sind, ja, und an irgendwelchen strafbaren Handlungen möglicherweise auch nur Beihilfe geleistet haben, indem sie zum Beispiel die Systeme so eingerichtet haben, Stichwort Abo-Fallen. Ja? Wenn, selbst wenn Sie die Texte auf Abo-Fallen-Seiten nicht geschrieben haben, können Sie ja dann technisch dazu beigetragen haben, hätten Sie dann halt ein Aussage- beziehungsweise zumindest ein Auskunftsverweigerungsrecht. Das ist ein sehr heikles Feld. Deswegen ist es für Firmen halt auch immer wichtig, sich im Vorfeld von solchen Maßnahmen oder insgesamt vielleicht auch mal juristisch beraten zu lassen. Also ich mache das ganz gerne, ich werde auch ab und zu eingeladen, es geht dann natürlich nicht so an die Öffentlichkeit, mal in Firmen über solche Themen zu referieren, einfach damit auch die Mitarbeiter wissen, welche Rechte sie haben. Ja? Es ist ja zum Beispiel, um das in einem Satz abzuschließen, so, wenn zum Beispiel jetzt Sie in einer Firma arbeiten und Sie werden, bei Ihnen kommt eine Durchsuchung, dann wird auch ganz gerne erstmal die halbe Belegschaft verhört, vernommen an Ort und Stelle. Da muss man wissen, dass man zwar Zeuge ist, wenn man damit nichts direkt zu tun hat, aber dass man eben auch als Zeuge nicht direkt mit der Polizei sprechen muss, sondern nur auf schriftliche Vorladung durch den Staatsanwalt. Mein Ratschlag an Mitarbeiter von Firmen in solchen Situationen ist eben immer, wenn Sie Ihren Chef nicht unbedingt in die Pfanne hauen wollen oder sich vielleicht nicht selber, dann sagen Sie der Polizei, kann schon sein, dass ich Zeuge bin und dass ich zu einer Aussage verpflichtet bin, aber nicht hier und heute. Und dann verweigern Sie die Aussage. Da kann kein Polizist was dagegen machen. So, eine Frage machen wir noch, wenn noch eine ist, keine mehr. Doch, hier vorne noch der. Ja. Ich lass mal, ja.
Ich kann die Frage ja wiederholen. Ich habe gehört, dass auch ab und zu mal vorkommt, dass wenn Daten beschlagnahmt wurden bei einer Hausdurchsuchung und die nicht entschlüsselt werden konnten, weil eben kein Passwort verfügbar ist, dass die dann als Rache gelöscht werden. Dass man leere Festplatten zurückbekommt. Dass die sagen, naja, das könnten ja Tatmittel sein und wir löschen das jetzt mal lieber, nicht, dass sie noch weiter die Bilder gucken oder um was es auch immer geht, die Musik hören, die Filme.
Ja,
hast du sowas schon mal erlebt?
Ja, das ist mir schon einmal passiert, dass die Festplatten radikal gelöscht waren und auch nicht wiederherstellbar waren. Eine vernünftige Begründung dafür habe ich nicht bekommen. Der Staatsanwalt war zu schlau zu sagen, das muss wohl ein technischer Fehler bei der Überprüfung der Festplatten gewesen sein. Ich kann natürlich dann schlecht Schadensersatzansprüche geltend machen, weil ich natürlich auch kaum belegen kann, was auf den Festplatten drauf war. Also man muss schon auch, ja, oder Geständnisse ablegen, ja, indirekt. Also man muss schon damit rechnen, dass beschlagnahmte Daten verloren sind. Umso wichtiger das, was ich zur externen Datensicherung gesagt habe. Ja, ich denke, das war's. Ganz kurze Fragerunde. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Veranstaltung und sonnige Tage hier in Köln. Danke. Applaus